Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wiedewild.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 13 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Ich hatte kurz überlegt, diese Folgenummer einfach zu überschlagen, wie das auf Schiffen und in manchen Wohnhäusern so ist. Wir machen sie trotzdem. Wo kommen wir dahin? Also, ich bin immer noch Pia Lorenz, Chefredakteurin von Beck Aktuell und Mitglied der Schriftleitung der NJW. Und bei mir ist vermutlich der einzige Mensch heute im ganzen Land, der nicht aufgeregt ist. Moin, Hendrik.
Ja, hallo, Hendrik Wiedewild und ich bin immer noch Kolumnist, Strategieberater und Rechtsanwalt und ich bin durchaus aufgeregt, weil ich heute Abend einen Vortrag höre zu KI und Datenschutz und da bin ich schon ganz, ganz hibbelig.
Ja, ich denke, das ist einfach vom Aufregungsfaktor her ganz nah dran am Viertelfinale. Also du guckst wirklich heute Abend auch beim Knockout-Viertelfinale nicht Fußball.
Doch, in dieser kleinen erlauchten Gruppe, in der wir da über Datenschutz und KI sprechen, werden wir natürlich vorher auf dem großen Fernseher Fußball gucken und danach nach einigen Bieren ein bisschen Datenschutz machen. Das ist so das Programm.
Ich bitte natürlich zu beachten, dass es sich um eine erlauchte Gruppe handelt. So, wir gehen jetzt mal rein in die Themen dieser Woche. Wir zeichnen heute auf am Freitag, den 5. Juli mittags. Ich bin froh, dass ich das hoffentlich heute mal unfallfrei gesagt kriege. Und wir haben viele Themen dabei.
Wir starten mit einer kleinen guten Nachricht für Referendare in NRW. Wir sprechen über ein Urteil des Supreme Courts, demzufolge US-Präsidenten ihre Rivalen mit einer Spezialeinheit töten lassen dürfen. Wir sprechen über einen möglichen Fall der Rechtsschutzvereitelung im Auslieferungsstreit um Maya T. Und am Europäischen Gerichtshof zeichnet sich die Liberalisierung des deutschen Anwaltsmarktes ab. Zum Schluss geht es um einen Landwirt, der soll mit seinem Traktor einen Radfahrer so erschreckt haben, dass der einen Herzinfarkt bekam. Es ist aber ein Fall mit einer überraschenden Wendung.
Die gute Nachricht.
Wir kommen heute rein mit einem ganz kurzen, aber schönen Einstieg, nachdem wir vergangene Woche ausführlich darüber berichtet hatten, dass das Justizministerium in NRW das Referendariat kürzt, gab es jetzt tatsächlich ein sehr wichtiges Update. Das Justizministerium hat nämlich auf den wirklich sehr lauten Protest der Referendarinnen und Referendare reagiert. Wir hatten euch das in der vergangenen Folge relativ detailliert erzählt. Da gab es böse, böse Post, es gab Anwältinnen, die sich eingestellt haben und so weiter. Und am Montag hat das Justizministerium jetzt bekannt gegeben, dass die geplante Kürzung des Referendariats um einen Monat zwar kommt, also die mündliche Prüfung wird künftig unmittelbar nach dem dritten Ausbildungsmonat der Wahlstation stattfinden, also schon im 25. und nicht erst im 26. Monat des Referendariats, aber das kommt erst 3 Monate später als geplant. Es sind jetzt also erstmals die Referendarinnen und Referendare von der verkürzten Wahlstation betroffen, die ihre Klausuren im Monat Dezember 2024 schreiben. Ich bin sehr gespannt, ob die Referendarinnen und Referendare sich damit zufrieden geben werden. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Und man muss sagen, vielleicht in der Bedeutung noch ein wenig größer, wechseln wir jetzt rüber und sprechen darüber, dass Donald Trump jetzt über dem Recht steht.
Wie meinen?
Ja, wir sprechen natürlich über den Aufreger der Woche, hätte man jetzt auch als Jingle nehmen können, das Supreme Court Urteil zur Immunität von US-Präsidenten. Donald Trump hatte ja gesagt, er werde Diktator sein, aber nur am Tag Nummer 1. Das hat jetzt der Juraprofessor Lawrence Tribe von der Harvard-Universität aufgegriffen in einem Interview, nachdem es dieses Urteil gab. Er sagte, man müsse nun noch vorsichtiger sein bei der Wahl eines Präsidenten, der denke oder sogar sage, er wolle Diktator am ersten Tag sein. Ganz bemerkenswert, um uns ein bisschen einzustimmen, war auch die Dissenting Opinion der Richterin Sonja Sotomayor. Der Präsident der Vereinigten Staaten ist die mächtigste Person im Lande und möglicherweise in der Welt, warnt sie. Wenn er seine Amtsbefugnisse in irgendeiner Weise nutzt, ist er nach der Argumentation der Mehrheit der Richter dort nun vor Strafverfolgung geschützt. Befiehlt er dem SEAL Team 6 der Navy, also der Spezialeinheit, einen politischen Rivalen zu ermorden? Immun. Organisiert er einen Militärputsch, um sich an der Macht zu halten? Immun. Nimmt er eine Bestechung im Austausch für eine Begnadigung an? Immun, 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 immun. Also Drama, gibt's reichlich.
Worum ging's denn jetzt? Vielleicht noch einmal ganz kurz einen Schritt zurück, nachdem die Aufregung wirklich in dieser Woche sehr, sehr groß war.
Ja, es ging praktisch um alles, um Freiheit und die Unabhängigkeit. Das Ganze fiel nun auch in den Dunstkreis von dem 4. Juli, also dem Independence Day. Das spielt auch noch eine Rolle in der Kommentierung. Also eine Grand Jury hatte Trump ja dafür verurteilt, dass er nach der verlorenen Wahl im Jahr 2020 durch falsche Vorwürfe des Wahlbetrugs das Stimmzählungsverfahren behindern wollte. Es ging auch um sein Verhalten am 6. Januar 2021, also bei der Erstürmung des Kapitols. Trump berief sich vor Gericht auf das Argument der präsidialen Immunität. Und der Supreme Court hat nun die Unterlagen der Framers untersucht. Das ist also ein Teil der Founding Fathers, also der Autoren der Constitution, der Verfassung, und hat sich vor allen Dingen auf die Funktion des Präsidenten gestützt, die Funktion sei, eine energische, entschlossene und zügige Ausführung der Gesetze zu fördern. Also es geht letztendlich darum, dass ja der Präsident handlungsfähig sein soll und nicht abgeschreckt werden soll durch irgendwelche blöden Verfahren.
Daraus hat der Supreme Court jetzt direkt mal drei unterschiedliche Sachen abgeleitet.
Ja, es sind drei Schichten, die er jetzt zur Immunität aufgemacht hat, und daraus kann man jetzt ein Prüfschema ableiten. Sollte man aber auf gar keinen Fall damit verwechseln, dass nun so etwas wie Rechtsklarheit herrscht, denn tatsächlich ist alles sehr, sehr nebulös, und das ist natürlich gerade, wenn es um solch eine Idee geht, dem Präsidenten umfassende Immunität zu gewähren, eine gefährliche Sache. Es gibt nun also laut Supreme Court Urteil drei Schichten der Immunität. Die erste ist die absolute Immunität. Die trifft den Rahmen der exekutiven Kernkompetenz des Präsidenten. Was das ist? Debatable. Muss man sich also immer genau angucken. Vermutete Immunität in der Peripherie bedeutet, hier kann ein Strafverfahren stattfinden, sofern es die Funktion und Autorität nicht beeinträchtigt. Dieses Nichtbeeinträchtigen muss also nachgewiesen werden, und im Zweifelsfalle entscheidet auch darüber wieder der Supreme Court. Unerheblich, das fand ich ganz interessant und ist vielleicht auch überraschend, jedenfalls für Verfassungsrechtslaien in diesem Bereich, die Schwere des Vorwurfs. Also egal, was nun dieses Strafverfahren ausmacht, also ob da nun Mordvorwurf im Raum steht oder sonst etwas, oder eben dieses in der Dissenting Opinion erwähnte Killerkommando gegen den politischen Rivalen, spielt keine Rolle.
Hauptsache, er ist immun.
Mhm. Genau, immun. Keine Immunität gibt es nur für nicht offizielles Handeln. Als Beispiel kann man da nennen, zum Beispiel, wenn der Präsident sich jetzt für ein Parteiamt bewirbt und da irgendwie tätig wird. Die Abgrenzung ist aber wirklich auch wiederum höllisch schwierig, und es wird selten darum gehen, dass es um nicht offizielles Handeln geht, denn das offizielle Handeln geht sehr weit. Es hängt auch nicht von der Motivation des Präsidenten ab. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt im Supreme Court. Deswegen spricht Professor Tribe auch von einer Wolke, die sich jetzt um dieses offizielle Handeln aufbaue. Man weiß also gar nicht, wie weit geht denn das jetzt eigentlich. Das bedeutet unterm Strich also sehr, sehr viel Spielraum für den Supreme Court.
Du sagst jetzt immer für den Supreme Court. Werden diese Verfahren dann in Zukunft, denn das kann man sich ja jetzt schon ausrechnen, dass es da eine Menge Verfahren geben wird, sozusagen per formaler Zuweisung immer vom Supreme Court entschieden, oder müssen die erstmal durch drei weitere Instanzen und landen dann beim Supreme Court?
Die Frage, ob offizielles oder nicht offizielles Handeln vorliegt, wird erstmal vom District Court entschieden, so wie das jetzt ja auch der Fall ist. Also bei viele der Fragen, die hier im Raum standen, da wird der District Court jetzt nochmal drüber schauen müssen und faktische Erhebungen machen müssen, also Tatsachen ermitteln müssen und gucken müssen, ist das jetzt offizielles Handeln gewesen oder nicht. Also man denke zum Beispiel an die diversen Reden und die Kommunikation unter den Leuten, Trumps mit seinen Leuten. Da ist allerdings die Abwägung ziemlich vorgegeben, denn auch Unterhaltungen Trumps mit seiner Staff und seine öffentlichen Reden sind im Zweifelsfalle offizielles Handeln. Das geht also sehr weit.
Also immun.
Und dann ist man eben sehr schnell in der Immunität, mindestens in der vermuteten Immunität oder sogar in der absoluten Immunität.
Das heißt also jetzt fürs konkrete Verfahren wegen der Wahlfälschung, dass die armen Richterinnen und Richter jetzt damit befasst sein werden, sich diese, ich würde mal sagen, mehr als nebulösen drei Schichten anzuschauen und die das entscheiden sollen, richtig?
Genau, formal ist das so, wobei man wohl Beobachter jedenfalls davon ausgehen, dass das Ganze jetzt mit einer Immunität enden könnte. Jedenfalls hat es schon mal ein Verfahren erheblich gestört. Also machen wir der Reihe nach, die Trumps Einflussnahme zum Beispiel auf das Justizministerium gehört nach dem Urteil zum Kernbereich der absoluten Immunität. Da ist jetzt also nichts mehr zu diskutieren. Auf der Kippe stehen aber zum Beispiel Gespräche mit dem Vizepräsidenten Pence. Denn der ist für die Stimmzählung verantwortlich. Als Vizepräsident steht in Artikel 2 Abschnitt 1 der Verfassung. Und da gilt die vermutete Immunität. Und jetzt muss also geprüft werden, ob Funktion und Autorität der Exekutive durch diese Ermittlungen beeinträchtigt werden könnten. Und das Problem ist natürlich, dass Pence jetzt diese Aufgabe der Stimmzählung hatte, nicht Trump. Trump hat sich auch mit ihm unterhalten. Das muss jetzt also geprüft werden, ist das jetzt umfasst oder nicht. Unklar ist das Ganze bei so öffentlichen Stellungnahmen. Da muss das Gericht jetzt jeweils die näheren Umstände ausloten. Es ist also alles sehr unklar, aber die Nadel zeigt in all den Fällen sehr deutlich Richtung Immunität.
Und man kann es sich, glaube ich, kaum ausmalen. Ich frage es trotzdem mal. Gibt es irgendwie eine Einschätzung, was das jetzt für die Zukunft bedeutet? Und ich frage mit Absicht gar nicht nur nach einer neuen Amtszeit von Donald Trump, sondern nach allen künftigen Präsidentinnen und Präsidenten, die da kommen können.
Der Professor Ryan Goodman von der NYU hat gesagt, dieser Fall werde jetzt noch Jahrzehnte studiert werden. Das ist ein, ich glaube, 130-Seiten-Urteil. Das ist auch tatsächlich nicht so ganz einfach. Und natürlich werden sich die Auswirkungen vor allem dann zeigen, wenn ein Präsident denn von seiner Superimmunität überhaupt Gebrauch macht. Das ist zum Beispiel bei einem Joe Biden jetzt unmittelbar nicht abzusehen. Der hat sich ja auch sehr kritisch zu diesem Urteil geäußert. Das heißt, so richtig wird man das erst im Laufe der Zeit sehen. Viele Kommentatoren warnen vor allem vor dem Begnadigungsrecht. Und das liegt daran, dass ein Präsident seine rechtswidrigen Handlungen anordnen könnte und danach die Ausführenden begnadigt. Er selbst ist ja immun. Das heißt, damit kann er sich sozusagen so eine Wolke schaffen, in der die Immunität immer weiter ausgreift und ja, so eine Art, ja, ich würde es jetzt mal tatsächlich als rechtsfreien Raum bezeichnen. Ob das so passieren wird oder nicht, werden wir sehen, aber die Möglichkeit wird jedenfalls ganz klar gesehen.
Wie ist das denn gerade, wenn man jetzt zum Beispiel sich überlegt, manchmal gibt es ja, ich sag mal, gerade bei Donald Trump ist ja ein gutes Beispiel, dann gibt es eben mal Phasen, in denen er im Amt war und Phasen, in denen er nicht im Amt war. Wie wirkt sich das denn auf Prozesse aus?
Naja, die Amtshandlungen des Präsidenten sind natürlich auch danach noch von der Immunität umfasst. Die endet nicht, sondern sie gilt absolut.
Das heißt, die sind gesperrt als Beweise.
Das ist jetzt noch ein weiteres Problem, worauf tatsächlich auch in der Anhörung oder in diesem Verfahren, bei dem nochmal die Argumente sozusagen durchgekaut werden, thematisiert wurde. Denn ein amtliches Verhalten kann auch nicht mehr als Beweis in einem Prozess herangeführt werden, bei dem es um nicht amtliches Verhalten geht. Die Idee daran ist, dass man auch dadurch sozusagen keinen Druck auf diesen ja von der Verfassung her sehr mächtig ausgestatteten Präsidenten ausüben möchte. Es können dann also zum Beispiel Gespräche zwischen Präsident und Mitarbeitern sein. Es können aber auch Tweets des Präsidenten sein. Die Kommunikation soll ausdrücklich geschützt werden. Trumps Anwälte haben deshalb noch am gleichen Tag eine Verfahrenseinstellung für den Schweigegeldprozess in New York beantragt. Und das Verfahren ist, soweit ich weiß, auch schon gestoppt worden.
Das ist auf Eis gelegt, meine ich auch. Das soll im September erst irgendwie weiter. Weitergehen. Der Richter will sich jetzt erstmal das Urteil des Supreme Courts in Ruhe anschauen. Man kann das vielleicht ein wenig nachvollziehen.
Und ich kann nur sagen, viel Spaß dabei. Schön muss man ja tatsächlich sagen, diese Supreme Court-Urteile, die sind ja tatsächlich gut lesbar, anders als Urteile zum Beispiel des EuGHs, über den wir ja heute auch noch sprechen werden. Das ist ja alles Common Law und dementsprechend sehr auf Mündlichkeit, Verständlichkeit ausgerichtet. Also man kann das schon machen. Trotzdem, diese Ineinanderverschränkung und gerade diese Fluffigkeit der Tatbestandsmerkmale, die ist bereitet einem doch beim Lesen ziemliche Kopfschmerzen. Zu den Fernwirkungen zählt außerdem noch, das kann man beim Verfassungsblog nachlesen. Wir packen euch den Text in die Shownotes oder den Link dahin. Sarah Katharina Stein, Postdoc am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht, hat eine völkerrechtliche Folge noch rausbekommen. Sie sagt, ein Freifahrtscheinverstoß gegen Artikel 4 der Genozidkonvention, endlich sprechen wir mal wieder über Genozid, hatten wir lange nicht, die eine Strafverfolgung unabhängig des Amtes fordert und die die USA unterzeichnet haben. Das heißt, es bleibe dann nur noch ein Amtsenthebungsverfahren und Impeachment ist natürlich von politischen Faktoren abhängig und dürfte nach meiner oberflächlichen Einordnung jedenfalls nicht dazu ausreichen, so eine Vorgabe aus der Genozidkonvention zu erfüllen.
Das ist eine sehr schöne Überleitung, denn die Aufregung ist jetzt weltweit über das Ergebnis dieser Supreme Court-Entscheidung wirklich riesig. Ich habe mich dann aber schon gefragt, ist das Ergebnis jetzt so skandalös? Wie ist es denn in Deutschland? Also wie ist die Immunität denn bei uns geregelt? Denn bei uns hört und sieht man ja durchaus häufiger, Immunität wird aufgehoben. Und das scheint es ja eben nicht zu geben, wenn das nur über ein Impeachment-Verfahren dann noch geht in den Staaten.
Ja, man kann tatsächlich in Deutschland mal wieder über Immunität von früheren Regierungen nachdenken. Insbesondere am rechten Rand macht man darauf immer wieder aufmerksam. Der AfD-Rechtspolitiker Stefan Brandner hatte zum Beispiel auf dem Parteitag eine Rede gehalten. Da erinnerte er noch, dass er früher schon gesagt habe, macht den Stimmzettel zum Haftbefehl für Angela Merkel. Und jetzt sagte er, die Stimmzettel sollten Haftbefehle für diejenigen sein, die verantwortlich sind für diesen unterirdischen Zustand unseres Landes, und forderte, dass die amtierenden Politiker also angeklagt werden sollten.
Also ganz so einfach ist es jetzt hierzulande auch nicht, ne?
Nee, also es ist einfacher als in den USA. Das beginnt schon damit, dass der Kanzler qua Amt jedenfalls keine Immunität genießt. Immunität im Inland gilt für Abgeordnete. Und das auch nur für Strafverfahren. Und sie kann vom Bundestag aufgehoben werden. Artikel 46 2 Grundgesetz. Bei Abgeordneten ist das Verfahren zurzeit mehrstufig ausgebildet. Das liegt an einem Pauschalbeschluss, den der Bundestag gefasst hat. Darin sind Ermittlungen erstmal pauschal genehmigt. Dafür müssen Abgeordnete und der Bundestagspräsident, Präsidentin informiert werden. Erst 48 Stunden später darf das Ermittlungsverfahren dann eingeleitet werden, aber es muss eben nicht dafür die Immunität aufgehoben werden. Ausgenommen sind hiervon übrigens Beleidigungsdelikte politischen Charakters. Das fand ich besonders interessant, weil wir jetzt ja gerade im Bundestag die Debatte hatten, dass also so pöbelnde Zwischenrufe nun mit einem höheren Ordnungsgeld geahndet werden sollen. Aber es gibt ja eine innere Logik, ne? Der Bundestag kann selbst zwar darüber befinden, aber die Funktionsfähigkeit der Abgeordneten soll nicht durch irgendwelche Beleidigungsdelikte jetzt sofort ausgebremst werden. Das ergibt schon also eigentlich alles einigermaßen Sinn. Immun ist übrigens auch der Bundespräsident. Artikel 60 Grundgesetz verweist einfach auf die Regelung zu Abgeordneten und auch die Mitglieder der Bundesversammlung. Nur der Kanzler, wie gesagt, der ist nicht immun. Hier in diesem Fall schon, weil Olaf Scholz ein Abgeordneter ist. Das bedeutet letztendlich, wenn die AfD den Laden hier übernimmt, dann Gnade uns Gott.
Der Aufreger der Woche.
Im Rechtsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses gab es ziemlich Ärger diese Woche. Am Mittwoch und Donnerstag ging es um die Auslieferung einer Person nach Ungarn, die für ganz schön Wirbel gesorgt hat diese Woche. Die Person ist bekannt unter dem Namen Maya T. Das ist mutmaßlich eine linksextremistische Person und sie soll, das ist so grob der Vorwurf, in Budapest Rechtsextremisten angegriffen haben. Also sie soll einer Gruppe angehört haben, die in Budapest Rechtsextremisten übelst verprügelt haben sollen. So. Bei dieser ganzen Aufregung jetzt um ihre Auslieferung geht es aber weniger darum, ob Maya T. überhaupt ausgeliefert werden sollte, sondern vor allem darum, wie das passiert ist. Eines Rechtsstaats unwürdig, habe ich irgendwo gelesen. Näher angesehen und mit einigen Leuten dazu telefoniert, hat der Kollege Maximilian Amos. Hey Max, erzähl doch mal, was ist da überhaupt passiert?
Hallo Pia. Ja, das Ganze, kann man sagen, war so eine Art Auslieferung im Eiltempo. Also die Polizei hat diese Person, die unter dem Namen Maya eben bekannt ist, vergangene Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus dem Bett geholt, morgens um 2, nachdem am Tag zuvor das Kammergericht in Berlin ihre Auslieferung gebilligt hatte. Die Person war mit ihrem Rechtsanwalt eben dagegen vorgegangen. Da ging es um Haftbedingungen in Ungarn und dass man da so ein bisschen fürchtete, dass die menschenrechtlichen Standards nicht eingehalten werden würden. Das war nicht erfolgreich.
Und vor allem fürchtete man ja wohl auch, dass Maya T. da massiv diskriminiert werden könnte, denn, und deswegen sprechen wir auch immer so etwas hölzern hier von einer Person, Maya T. ist nonbinär.
Genau, ja. Und das war auch Teil der Begründung, dass man gesagt hat, in Ungarn, da haben Leute, die sich als nonbinär oder auch nur als vielleicht schwul oder lesbisch identifizieren, sowieso einen schweren Stand. Und in Haftanstalten geht's naturgemäß etwas rauer zu. Deswegen war natürlich auch die Befürchtung, dass da vielleicht Übergriffe passieren könnten, dass sie da irgendwie attackiert werden könnte.
Das Kammergericht hat aber trotzdem ihre Auslieferung ja gebilligt. Also das heißt, dem Kammergericht hat gereicht, was Ungarn dazu vorgetragen hat, richtig?
Genau, das Kammergericht hat sich im Endeffekt auf Zusagen aus Ungarn gestützt. Die Behörden dort haben gesagt, nee, wir sorgen schon dafür, dass das alles eingehalten wird, dass es hier Sicherheit gibt für diese non-binäre Person in unserer Haftanstalt und dass überhaupt auch die sonstigen Standards, was Zellengröße und so angeht, eingehalten werden. Das war dann am Donnerstag um 17.30 Uhr. Der Zeitablauf ist auch wichtig, um diesen Fall zu verstehen. Da hat das Gericht sein Okay gegeben. Dann in der Nacht hat eben die Polizei Maya T. dann aus der U-Haft, in der sie bis dahin schon saß, geholt und mit einem Helikopter.
Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Bett geholt, ne?
Ja, also eine Nacht- und Nebelaktion im wahrsten Sinne des Wortes und dann mit einem Helikopter zur österreichischen Grenze gebracht, von wo aus es dann weiterging nach Ungarn.
Man kann schon sagen, in Anbetracht der Zeit, die deutsche Behörden sonst manchmal brauchen, um Entscheidungen umzusetzen, ist das ein erstaunlich schneller Ablauf. Aber wir machen vielleicht erstmal weiter. Wie ging das dann nachts weiter? Also das Ganze drehte ja noch einige Runden.
Genau, und zwar vor allem in diesem Zeitfenster zwischen dem Beginn der Auslieferung und der Übergabe an die österreichischen Behörden. Nämlich, es ist ein bisschen umstritten zwischen der Seite von Maya T., das sind vor allem ihre Anwälte, und der Justiz, beziehungsweise der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, die da federführend für verantwortlich war, was denn da jetzt an Kommunikation gelaufen ist zwischen den Parteien. Ich habe mich mit ihrem Verteidiger Sven Rechwin unterhalten, das ist ein erfahrener Auslieferungsrechtler aus Berlin, der hat gesagt, sein Kollege habe da in der Nacht noch mit dem LKA Sachsen Rücksprache gehalten, was diesen Transport durchgeführt hat, und habe angekündigt, dass man Verfassungsbeschwerde einlegen werde und dass man auch einen Eilantrag beim BfV stellen wolle gegen diese Auslieferungsentscheidung.
Einmal ganz kurz, das sind auch die einzigen Rechtsmittel, die man noch hat in diesem Moment. Und wichtig zu wissen, diese Eilanträge ans Bundesverfassungsgericht haben keine aufschiebende Wirkung. Also formal steht dieser Abschiebung auch ein Eilantrag nicht entgegen.
Formal ist das so, genau. Jetzt kann man sich natürlich schon die Frage stellen, wenn da ein Verteidiger einen Eilantrag zum BfV ankündigt gegen eine Auslieferung, die dann naturgemäß auch schwer wieder rückgängig zu machen ist, da kommen wir ja gleich noch zu, ob man dann nicht vielleicht auch einfach als Behörde abwarten sollte, bis so ein Rechtsmittel dann durch ist.
So wird das in aller Regel ja auch irgendwie gemacht, abgesehen davon, dass solche Auslieferungen dann normalerweise eher binnen 10 Tagen oder auch mal 10 Wochen und nicht binnen 10 Stunden passieren, warten dann natürlich normalerweise die Behörden ab, wenn sie wissen, dass da Rechtsmittel anhängig sind. Aber okay, also die Anwaltsseite hatte gesagt, ja, wir haben denen gesagt, wir beabsichtigen, einen Eilantrag ans Bundesverfassungsgericht zu stellen. Die Generalstaatsanwaltschaft stellt das ein bisschen anders dar.
Genau, die sagen, ja, man habe schon ein Telefonat geführt, also beziehungsweise das LKA habe eben Telefonat geführt mit einem Mitarbeiter aus der Anwaltskanzlei. Und da habe man aber nur gesagt, der Rechtsbeistand wolle sich bei der Justiz beschweren. So zitiert die Generalstaatsanwaltschaft den Kollegen von Herrn Rechwin.
Wir lassen das einfach mal so im Raum stehen.
Das lassen wir einfach mal so stehen, ja, was auch immer ein Anwalt mit sowas meinen könnte.
Genau. Und dann gab es aber ja irgendwann den Eilantrag. Der ist ja irgendwann eingegangen in Karlsruhe.
Der ist eingegangen. Um 7.38 Uhr war das in Karlsruhe, wenn ich das richtig im Kopf habe, aus der Pressemitteilung des BfV. Dann kurz danach, um 8.30 Uhr, hat das BfV dann der Generalstaatsanwaltschaft wiederum mitgeteilt, hier ist jetzt ein Eilantrag in dieser Sache anhängig. Zu dem Zeitpunkt war aber auf gut Deutsch das Kind schon in den Brunnen gefallen. Jedenfalls, wenn man der behördlichen Darstellung glauben darf. Die haben nämlich gesagt, ja, da war Maya T. bereits zum Zweck der Durchlieferung nach Ungarn an die österreichischen Behörden übergeben worden. Und damit waren wir sozusagen raus aus der Nummer.
Herr Rechwin hat ja auch nochmal irgendwie versucht, da nachzuhaken und zu fragen, was denn jetzt eigentlich Sachstand ist. Ne? Denn der wusste ja auch nicht, was eigentlich Sache ist.
Nee, genau, der wusste es auch nicht. Der hatte dann auch in der Zeit dann keinen Kontakt mehr zu Maya T. Er hat die Behörden dann nochmal kontaktiert, um herauszufinden, wo sich die Person denn jetzt befindet. Und die haben dann eine Auskunft verweigert, angeblich aus Sicherheitsgründen. Um 11 Uhr hat er dann einen Anruf, also Sven Rechwin, der Anwalt von Maya T., hat dann einen Anruf des BfV erhalten, wo man ihn dann eben mündlich mitgeteilt hat, dass das Gericht diese Auslieferung jetzt vorerst untersagt hat und die auch die gegebenenfalls erforderliche Rückholung angeordnet habe.
Das heißt, um 11 Uhr, als das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, war Maya T. schon lange nicht mehr in Deutschland.
Richtig.
Das heißt auch, sie wurde eben an die österreichischen Behörden übergeben, obwohl, ich sag's mal so, man zumindest davon ausgehen konnte, dass ein Eilantrag gegen sie anhängig war.
Ja.
So, aber wir fangen jetzt nochmal, das hat den Skandal ausgelöst, das hat für all diesen Wirbel gesorgt jetzt in den vergangenen Tagen, der dann auch irgendwie zu einer Anhörung im Rechtsausschuss in Berlin geführt hat. Aber einmal ganz von vorne, wir sind ja hier immer noch ein Jura-Podcast, wieso darf man eigentlich deutsche Staatsangehörige überhaupt ins Ausland ausliefern? Wieso wird denn die Person nicht in Deutschland vor Gericht gestellt?
Das ist eine gute Frage. Grundsätzlich garantiert ja Artikel 16 Absatz 2 Grundgesetz, dass ein deutscher Staatsbürger erstmal im Prinzip darauf vertrauen darf, dass wenn er was Böses gemacht hat, er in Deutschland auch verurteilt wird. Es gibt allerdings eine Ausnahme, und zwar für Auslieferungen innerhalb der EU. Das hat im Wesentlichen zwei Voraussetzungen. Einmal muss es ein Bezug...
Jetzt nennen bitte die Norm. Wir möchten hier auch mal Normen nennen, Herr
Okay, stimmt. Wir haben ja Feedback bekommen, wir sollen Normbezug herstellen. Genau, das ist Paragraph 80 IRG, also das Gesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Und der regelt das dann einfach gesetzlich. Und da steht eben drin, dass deutsche Staatsbürger nur dann ausgeliefert werden können innerhalb der EU, wenn einerseits der Mitgliedstaat zusichert, dass nach der Verurteilung die Person auf ihren Wunsch hin zur Strafvollstreckung wieder zurück nach Deutschland überstellt würde. Und, das ist auch wichtig, die Tat muss einen maßgeblichen Bezug zum Mitgliedstaat haben, der die Auslieferung will.
Also zu Ungarn in diesem Fall. Und ich glaube, da eben die Tatvorwürfe ja in Ungarn spielen, da diese Schlägerei, sage ich jetzt mal, diese Attacke auf diese Rechtsextremisten in Budapest stattgefunden haben soll, ist, glaube ich, der maßgebliche Bezug zum ersuchenden Mitgliedstaat jetzt weniger fraglich.
Ja, das kann man wohl so sehen, ja, denke ich auch.
Heißt aber jetzt auch, dass sozusagen Ungarn zugesagt hat, Maja T., wenn die Person sich das wünscht, zurück zu überstellen nach Deutschland zur Vollstreckung der Strafe. Das heißt, sie müsste jetzt nur, das setze ich ausdrücklich in Anführungszeichen, die U-Haft in Ungarn verbringen und sie würde dann in Ungarn vor Gericht gestellt und für den Fall einer Verurteilung könnte sie selbst sagen, ich möchte meine Strafe in Deutschland absetzen.
Das wäre jetzt das Prozedere, genau.
Okay. Aber wir haben es schon gesagt, das KG hat die Auslieferung gebilligt, unabhängig davon, ob Maja T. jetzt die Strafe dann in Deutschland absitzt. Indem die Behörden das so durchgezogen haben, in so kurzer Zeit und bevor das Bundesverfassungsgericht über den Eilantrag entscheiden konnte, hat man doch, ich sage das mit Absicht jetzt mal ganz objektiv, den Rechtsschutz ein Stück weit vereitelt, in diesem Fall vielleicht sogar ganz unmöglich gemacht, oder?
Ja, das muss man wohl so sagen. Also ich habe mich ja diese Woche mit ein paar Auslieferungsrechtlern unterhalten, die sich da sehr gut auskennen in dieser Materie, die auch schon einige mitgemacht haben. Und die sagen alle unisono, also sie sind entsetzt darüber und sagen, das ist ein ganz ungewöhnlicher Vorgang. Also das haben sie noch nie erlebt, dass das so schnell gehe. Es gibt da wohl eigentlich so eine 10-Tages-Frist, habe ich mir sagen lassen, die in der Praxis wohl auch oft genug gerissen wird. Dass das innerhalb von, sag jetzt mal, 13 Stunden Pi mal Daumen passiert, ist quasi ausgeschlossen eigentlich.
Zumal ja Maja T. vorher monatelang in Auslieferungshaft gesessen hat. Es war jetzt nicht so, dass man von Anfang an gesagt hat, oh Gott, super dringender Fall, diese Person muss unbedingt nach Ungarn.
Genau, also das bestand jetzt auch keine Gefahr naturgemäß, dass die sich jetzt aus dem Staub hätte machen können aus der JVA. Sondern man hat da jetzt einfach, muss man so sagen, ganz objektiv vollendete Tatsachen geschaffen. Also die Person ist jetzt in Ungarn und dieser Beschluss des BfG ist zwar in der Welt, aber das bringt sie jetzt wohl auch wieder nicht zurück. Zumindest nicht vor ihrem Strafprozess.
Gibt es denn gar keine Möglichkeiten, dass Maja T. zurückgeholt werden kann? Immerhin steht ja auch im Beschluss des Bundesverfassungsgerichts und gegebenenfalls eine Rückführung herbeizuführen.
Das steht da so drin. Das Problem ist allerdings, dass es wohl so, dass mit dem Zeitpunkt, wo quasi die Übergabe stattgefunden hatte an die österreichischen Behörden, weil das Ganze auf Ersuchen von Ungarn lief, es eigentlich kein rechtliches Mittel, keinen rechtlichen Kanal mehr gab, dann für die deutschen Behörden diese Auslieferung rückgängig zu machen.
Das heißt, man wäre jetzt auf Diplomatie angewiesen?
Ja, genau. Also darauf stützt sich einerseits die Generalstaatsanwaltschaft. Da könnte man das natürlich auch in Zweifel ziehen. Aber auch die Auslieferungsrechtler, mit denen ich gesprochen habe, da hat jetzt keiner irgendwie eine Idee gehabt, wie man auf welchem Kanal man das jetzt versuchen könnte, jemanden, der schon mal ausgeliefert worden ist, vor dem Prozess wieder zurückzuholen. Also da gibt es einfach kein Instrument für.
Du hast schon gesagt, die waren unisono entsetzt. Die Strafrechtler, das ist jetzt liegt vielleicht so ein bisschen in der Natur der Sache, wenn man jetzt sagt, Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger sind entsetzt, aber auch die Opposition in Berlin war entsetzt. Ne? Also die Berliner Justizsenatorin musste sich rechtfertigen. Da ging der Vorwurf in dieselbe Richtung, oder? Und was hat denn Frau Badenberg dazu überhaupt gesagt?
Die hat jetzt am Donnerstag noch in der Plenarsitzung gesagt, das Verfahren sei absolut beanstandungsfrei abgelaufen und es gebe keinen Anlass am Vorgehen der Generalstaatsanwaltschaft zu zweifeln. Man hat sich auch darauf berufen, dass man wohl linke Störaktionen bei dieser Auslieferung befürchtet habe und deswegen hätte so schnell verfahren müssen.
Findet das jemand außerhalb der Verantwortlichen glaubhaft?
Also soweit ich das übersehen kann, nein, ganz klar. Also wie gesagt, die Auslieferungsrechtler, mit denen ich mich unterhalten habe, die sind alle total entsetzt über das Vorgehen und teilen auch diese Version nicht. Die sagen dann auch, es hätte da andere Möglichkeiten gegeben, diese Auslieferung, dieser Transport nach Österreich ist ja auch mit einem Helikopter durchgeführt worden. Also wo da jetzt konkret Störaktionen hätten passieren sollen, ist sowieso schon erstmal fraglich. Aber dass das dann so schnell geht, da hat eigentlich keiner eine plausible Erklärung für, auch vor diesem Hintergrund nicht.
Gibt es denn jetzt noch irgendwelche Möglichkeiten? Also du hast ja mit Heinrich Wien gesprochen, dem Verteidiger. Mhm. Machen die jetzt noch was?
Ja, also klar, der ist momentan, ist das ein viel beschäftigter Mensch, allein wegen dieser Sache, der rotiert. Ich habe mich ja Anfang der Woche mit Sven Rechwin unterhalten, dem Anwalt von Maja T. Und der rotiert momentan sehr viel, hat mir dann erzählt, dass sie da jetzt aktuell versuchen, über ungarische Kollegen das zu koordinieren, dass sie Maja T. besuchen und Kontakt halten können. Und versuchen da jetzt auch irgendwie vor Ort noch tätig werden zu können. Ansonsten, man sitzt weiterhin an der Verfassungsbeschwerde, die soll auch eingereicht werden. Aber Herr Rechwin hatte da jetzt auch wenig Hoffnung, dass man Maja T. jetzt vor dem Strafprozess wieder zurückbekommt. Er sagte, auch wenn wir da jetzt irgendwas probieren, es wird wahrscheinlich letzten Endes spätestens auf der Vollstreckungsebene scheitern, weil Ungarn einfach gar kein Interesse daran haben wird, da jetzt jemanden vor dem Prozess, den man extra hat ausliefern lassen, wieder zurückzuschicken.
Für Maja T. heißt das also, sie muss wahrscheinlich in einem Gefängnis, das für sie als non-binäre Person vermutlich relativ schwierige Bedingungen aufweist, mal mindestens bis zum Prozess und während des Prozesses verweilen. Wird das Ganze denn irgendwie innerhalb von Deutschland noch irgendein Nachspiel haben? Gibt es irgendwelche politischen Forderungen? Gibt es vielleicht Forderungen aus, keine Ahnung, aus der Anwaltschaft, was man da ändern könnte oder müsste?
Ja, ich habe mich unter anderem mit Nikolaus Garcias unterhalten. Das ist bekannter Strafverteidiger und Auslieferungsrechtler. Und der hat einerseits gesagt, jetzt im konkreten Fall, vielleicht das noch kurz vorweggeschickt, kann man natürlich auch über eine Strafmilderung dann bei der Vollstreckung noch nachdenken in Deutschland, dass das irgendwie angerechnet werden könnte, dieses Vorgehen der Justiz. Aber ganz abgesehen davon meinte er, sieht er als notwendige Konsequenz, dass da jetzt politisch das aufgearbeitet werden muss und dass sich auch sowas nicht wiederholen darf. Das heißt, die Justizministerin und Justizminister müssten für ihre Behörden klarstellen, dass solche Nacht- und Nebelaktionen in Zukunft ohne ihre Zustimmung nicht mehr zulässig sein dürfen.
Interessante Forderung. Mal schauen, ob dabei irgendwas politisch noch herauskommt oder ob das mit dieser Anhörung im Berliner Rechtsausschuss jetzt als sozusagen vom Tisch gilt.
Damit haben wir nicht gerechnet.
Der Generalanwalt beim Europäischen Gerichtshof hat diese Woche seine Schlussanträge vorgelegt, die, wenn daraus ein Urteil wird, den Anwaltsmarkt ganz schön aufwühlen könnten. Denn dann würde womöglich das deutsche Fremdbesitzverbot an Anwaltskanzleien kippen. Darüber haben wir schon ausführlich gesprochen in Folge 4 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Hört gerne nochmal rein. Hier jetzt aber in aller Kürze, wie immer, wir wollen euch ja sprechfähig machen. Worum ging es nochmal, Hendrik?
Ja, vorgelegt hatte die Frage der Bayerische Anwaltsgerichtshof. Die Grenzen der BRAU für Fremdkapital in Kanzleien könnten zu eng sein. Das ist so grob gesagt die Frage.
Die BRAU ist die Bundesrechtsanwaltsordnung.
Also bitte, das weiß doch nun wirklich jedes Kind.
Weiter jetzt.
Im Fall stritt Daniel Halmer, ein erklärter Gegner des Fremdbesitzverbots, gegen den Widerruf der Anwaltszulassung für seine Anwaltsgesellschaft. Er hatte nämlich 51% seiner Geschäftsanteile an eine österreichische Beteiligungsgesellschaft abgetreten. Dabei hatte er in der Satzung schon festgelegt, dass die anwaltliche Berufsausübung dem Einfluss der Investoren entzogen sein sollte. Er hat also schon ein paar Vorkehrungen getroffen. Hat der Rechtsanwaltskammer München aber nicht genügt.
Das sollte natürlich auch ein Musterverfahren werden. Hendrik hat es schon gesagt, Daniel Halmer ist ein erklärter Gegner des Fremdbesitzverbots, hat das immer für verfassungswidrig und europarechtswidrig gehalten. Und so kennt man ihn eben auch, der treibt es dann mit voller Absicht auch vor die Gerichte, um da eine Entscheidung herbeizuführen. Was meint denn jetzt der Generalanwalt? Es ist ja noch keine Entscheidung, es sind nur die Schlussanträge des Generalanwalts bisher.
Ja, und wir haben eben schon im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, diese Schlussanträge sind keineswegs immer einfach so, dass man sagen kann, ja, das Urteil wird dann wohl auch so in diesem Maße auslaufen. Das hatten viele Journalisten geschrieben. Ich vielleicht auch, ist aber nicht so. Also es ist im Grunde noch alles offen.
Das ist seit Jahrzehnten so eine Urban Legend. Das sollte man wirklich mal statistisch erheben.
Also alles noch offen, aber Generalanwalt sagt, also grundsätzlich bildet den Maßstab die Niederlassungsfreiheit, soweit so wenig geheimnisvoll. Der Generalanwalt, das ist übrigens Herr Sanchez Bordona, sagte jetzt, die Gemeinwohlbelange, in den Worten der Richtlinie, der zwingende Grund des Allgemeininteresses, könnten durchaus rechtfertigen, dass die deutsche BRAU die Beteiligung von Nichtanwälten verbietet. Das Problem ist jetzt vor allem fehlende Kohärenz im Sinne des Artikel 15 der Dienstleistungsrichtlinie. Das ist im Prüfschema ein Teil der Geeignetheit. Und diese Kohärenz fehlt wohl ein bisschen. Das zeige sich schon in der Regelung der BRAU, dass die Kanzleien Berufsausübungsgesellschaft mit Angehörigen anderer Berufe erlaubt. Paragraph 59c BRAU ist also ein bisschen, ja, inkonsistent oder inkohärent, um es in den Worten des Generalanwalts zu sagen, wenn man sagt, Ärzte und so, das geht schon, aber am Nichtjurist ansonsten nicht. Da bräuchte es ja irgendwie eine nähere Begründung.
Die dürfen sich nicht beteiligen und kein Geld investieren, genau. Mhm.
Kritik übte der Generalanwalt auch an der Betätigungspflicht. Es ist ja vorgegeben, dass in der Rechtsanwaltsgesellschaft die Anwälte beruflich tätig sein müssen.
Also alle, die finanziell beteiligt sind, müssen auch beruflich tätig sein. Das ist im Moment geltende deutsche Rechtslage. Und das überzeugt den Generalanwalt irgendwie nicht so, ne?
Er sagt, auf diese Weise werde der Kreis derer, denen es gestattet ist, sich an einer Rechtsanwaltsgesellschaft zu beteiligen, noch kleiner. Es reicht nicht, Rechtsanwalt zu sein oder einem gleichgestellten Beruf anzugehören, also Arzt oder sowas, sondern es ist erforderlich, als solcher in der Gesellschaft auch tätig zu sein. Ähnlich lautet seine Kritik in Bezug auf 59e Absatz 2 Brau. Da geht es darum, dass die Mehrheit der Geschäftsanteile und der Stimmrechte Rechtsanwälten zustehen müsse. Und auch das sei inkohärent. Und da verweist er auf eine frühere EuGH-Rechtsprechung. Und danach ist es denkbar, dass die Entscheidung der höchsten 25% der Stimmrechte besitzenden Minderheitsgesellschafter darüber, ob sie sich finanziell engagieren oder nicht, wenn auch nur mittelbar die Entscheidungen der Gesellschaftsorgane beeinflussen könnten. Also, er vermisst die Kohärenz und deshalb verneint er in diesem Fall auch die Eignung.
Also Leute, die in der mündlichen Verhandlung waren, zeigten sich bei LinkedIn durchaus etwas irgendwie überrascht, weil wohl der EuGH sehr viele kritische Nachfragen gestellt hatte, also auch an den klagenden Daniel Heimer. Von daher ist man jetzt wohl über diese recht kritische Einschätzung gegenüber dem Fremdbesitzverbot des Generalanwalts ein bisschen überrascht. Aber muss man natürlich auch irgendwie alles abwarten, denn das auch nochmal zur Klarstellung, das betrifft altes Recht. Es gibt aktuell schon mehr Berufe, die sich jetzt an Anwaltskanzleien beteiligen können und sich mit Anwältinnen und Anwälten zusammenschließen können. Und der Gesetzgeber könnte natürlich ja auch, ohne gleich das ganze Fremdbesitzverbot zu kippen, tätig werden, indem er einfach mehr Vorgaben macht, wie zum Beispiel die Satzung, die Unabhängigkeit der Anwälte und der anwaltlichen Arbeit sicherstellen kann. Denn darum geht es ja am Ende. Deswegen bleibt es, glaube ich, auch sehr spannend, was der EuGH dazu sagen wird, dass ja auch Daniel Heimer in seiner Satzung eigentlich schon recht strenge Regeln drin hatte, um diese Unabhängigkeit sicherzustellen.
Ja klar, ich meine, Inkohärenzen bedeutet ja erst einmal auch, eine Rechtfertigung ist durchaus möglich. Und das muss man auch sagen, schreibt der Generalanwalt ja auch brav rein, dass es durchaus gute Gründe gibt, die Niederlassungsfreiheit entsprechend einzuschränken. Man muss halt gucken, wie. Insofern ist es vielleicht auch noch nicht vorbei mit dem deutschen Braurecht.
Und dem deutschen Fremdbesitzverbot. Sehr viele Anwältinnen und Anwälte werden möglicherweise happy sein. Es gab ja erst vor kurzem eine Umfrage, in der sich sehr viele befragte Anwältinnen und Anwälte für das Fremdbesitzverbot ausgesprochen haben und gar keine Investorinnen und Investoren in Kanzleien haben möchten. We keep you posted.
Das pralle Leben.
Hier hätten wir jetzt auch den Jingle die gute Nachricht nehmen können, das schon wieder zum zweiten Mal, das kommt jetzt auch nicht alle Tage vor allem im Moment nicht. Wir heißen hier schließlich Gerechtigkeit und Loseblatt und auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt ein bisschen pathetisch anhöre, hat hier echt die Gerechtigkeit mal gesiegt, auch wenn es danach zuerst mal nicht aussah. Ich habe einen wirklich ungewöhnlichen Fall mitgebracht, das sieht man schon daran, dass der Richter am Amtsgericht Bad Segeberg, einem schönen Örtchen in Schleswig-Holstein, wo die Geschichte gespielt hat, sich bei der Urteilsverkündung beim Strafverteidiger bedankt hat. Das muss man erstmal schaffen. Das ist normalerweise eher zweifelhaft und passiert eher selten. Er hat gesagt, ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig ihre Arbeit war. Außerdem ist es auch noch so ein Fall echt wie aus dem Lehrbuch und aus der Kategorie. Sowas passiert doch nicht. Man kriegt im Examen und denkt so, echt jetzt, das ist doch nicht das wahre Leben.
Doch, das ist es. Was ist denn jetzt passiert?
Also schon der Vorwurf war ein bisschen weird und eigentlich nicht zum Lachen, auch wenn einem erstmal danach ist. Ein Landwirt wurde vor dem Amtsgericht Bad Segeberg angeklagt wegen fahrlässiger Tötung. Er sollte laut der Staatsanwaltschaft mit seinem Traktor einen Radfahrer so dicht überholt haben, dass dem vor Schreck das Herz stehen geblieben ist. Also der Radfahrer war danach verstorben. Der ist wirklich literally vom Fahrrad runtergekippt und ist dann an einem Herzinfarkt verstorben. Und in der Anklageschrift hieß es dann, der Landwirt hätte erkennen müssen, dass sein Überholmanöver aufgrund eines Schreckmoments tödliche Folgen haben könnte. Ist jetzt auch eine Idee zur Begründung des Fahrlässigkeitsvorwurfs, finde ich schon persönlich relativ gewagt, aber okay. Verfahren wurde eröffnet. Es ist jetzt da aber um die Fahrlässigkeit eigentlich gar nicht mehr so richtig gegangen.
Warum nicht? Weil ich kann das durchaus verstehen kann, diese Argumentation. Ich war ja in Berlin Rad, was ein ziemliches Selbstmordkommando ist, wie viele bestätigen können. Und da hört es dann auch schnell auf, witzig zu sein, weil hier immer wieder Leute sterben.
Ja, aber vor Schreck?
Ja, und nicht wegen eines Traktors in aller Regel. Aber trotzdem kann ich es nachvollziehen. Also worum ging es jetzt?
Es ging am Ende eigentlich um die Kausalität. Und es ging hier auch wirklich, das möchte ich mal hervorheben, um den Verteidiger, der seinen Mandanten hier echt rausgehauen hat. Von Anfang der Ermittlungen an, war nämlich bekannt, dass der Radfahrer bei seiner Radtour so einen Gesundheitstracker getragen hat. Also das war offenbar eine Garmin, wie so eine, ist halt so eine Smartwatch, ne, wie eine Apple Watch, die so einen Fitness-Tracker hat. Und zusätzlich hatte der noch einen Brustgürtel an. Also der hat das mit dem Training offenbar wirklich ernst gemeint. Und die Staatsanwaltschaft wusste das, hat diesen Tracker auch ans LKA geschickt im Rahmen der Ermittlungen. Aber in der Akte, die der Verteidiger des Landwirts dann bekam, fanden sich am Ende nur ein paar Bilder und der Hinweis, dass sich Gesundheitsdaten auf dem Tracker befinden. Die hat aber keine ausgewertet. Und dann hat der Verteidiger angefragt, immer wieder angefragt und ist immer wieder abgeblockt worden von der Staatsanwaltschaft und hat halt gesagt, ich hätte gern diese Gesundheitsdaten, aber sie wurden ihm nicht herausgegeben. Es kam noch schöner, mit der Anklageschrift hat die Staatsanwaltschaft Kiel war das, das Gerät sogar als Beweismittel eingebracht, allerdings als Augenscheinsobjekt, also nur um es anzugucken und nicht etwa um die Daten, die drauf gespeichert waren, auszuwerten. Ich meine, auf diese Idee muss man überhaupt erstmal irgendwie kommen. Und jetzt kam aber der Verteidiger ins Spiel. Da muss ich einen kleinen Transparenzhinweis machen. Ich habe diesen Fall nämlich geschickt bekommen von dem Verteidiger. Das ist ein ehemaliger Kollege von mir. Also Shoutout an Lars-Peter Rittgen in Hamburg. Ich fand, es war trotzdem wert, das aufzunehmen, weil es wirklich einfach eine großartige Geschichte ist. Die Staatsanwaltschaft hatte sich wochenlang quergestellt und dann ganz kurz vor der mündlichen Verhandlung ist es ihr dann vielleicht selber peinlich gewesen und dann hat sie die Daten an den Strafverteidiger rausgegeben und diese Daten haben angezeigt, dass der Radfahrer schon Minuten bevor der Traktor ihn überholt hat, eine wirklich gefährlich hohe Herzfrequenz hatte. Also der Herzschlag war, das zeigte sich sofort, analog zur gestiegenen Geschwindigkeit gestiegen, die der Mann fuhr. Also sukzessive und eben nicht auf einen Schlag, wie man jetzt halt annehmen würde, wenn man sich zu Tode erschreckt, weil ein Trecker einen überholt. Und jetzt erst hat der Richter dann ein Gutachten angeordnet und der Rechtsmediziner hat dann auch sehr schön, konnte man natürlich auch in den Lokalzeitungen von da oben nachlesen, gesagt, dass der Moment des Herzinfarkts aufgezeichnet worden sei von der Garmin, sei eine rechtsmedizinische Welturaufführung. Er hat sich das dann alles angeschaut, hat eine Obduktion gemacht und so weiter und die Herzfrequenz war halt schon länger, bevor der Infarkt eintrat, nah am Herz flimmern und er hat festgestellt, dass der Mann eine schwere Herzvorerkrankung hatte, von deren Ausmaß er offensichtlich selbst keine Ahnung hatte. Also das ist wirklich ein totaler Examensklassiker. Daraufhin ist der Landwirt vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen worden.
Hat also ein Gesundheitstracker einen Treckerfahrer rausgehauen?
Boah,
sorry.
Ja, so könnte man es sagen. Weißt du, ich wollte diesen Fall jetzt echt mal mitbringen, weil ich dachte, endlich machen wir ja mal nicht nur so lose Blattkram, so die Kleinigkeiten des juristischen Daseins und so, sondern mal ein bisschen Gerechtigkeit, ein bisschen Zeit für Pathos. Und du haust mir wieder alles um die Ohren, Hendrik. Ja, vielen Dank auch.
Ja, gut, ich kann nicht anders, sorry. Okay, gibt's noch was zu sagen zu diesem Fall?
Absolut nicht. Besser wird's heute nicht mehr. Was sollte man dem noch hinzufügen? Musik kommt rein, wir sind raus.
So sieht's aus.
Wird auch Zeit, würde ich sagen. Der Podcast muss jetzt noch vor dem Spiel heute Abend bearbeitet werden und idealerweise online gestellt werden. Wir sind echt spät dran. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim nicht richtig gucken, Hendrik. Mach du lieber mal Datenschutz. Mhm. Wie immer, wenn der Podcast euch gefällt, abonniert uns in den einschlägigen Podcast-Apps. Lasst Sterne und Bewertungen regnen.
Ja, Feedback, Themenvorschläge, Lob, Kritik, was auch immer ihr da in petto habt, gern in den sozialen Medien oder an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de. Bis nächste Woche.
Bleibt uns gewogen.
Tschüss.